SWR 2 Leben.
Ein Interview? Kein Problem. In 10 Minuten? Aber gern. Der großgewachsene Mann mit der modischen Hornbrille und dem Kinnbart empfängt mich in seine Wohnung in Jerusalem. Marcel Hess trägt ein weiß gestreiftes Hemd mit seinen Initialen und eine gemusterte weinrote Fliege und hält eine Zigarre in der Hand. Die gestrickte Kopfbedeckung weist ihn als religiös aus. Im Wohnzimmer hängen mehrere Widerhörner. Das Widerhorn hebräisch Shofar wird an Feiertagen in der Synagoge geblasen. Neben Bildern mit jüdischen Motiven findet man mehrere Leuchter und eine silberne Krone, die man an die Tora-Rolle aufsetzt. Den Espresso serviert Hess in eine Tasse, die das Altstadtpanorama seiner Heimatstadt Basel ziert. Er streichelt seinen gigantischen Berner Sehnenhund Bernie und setzt ein Käppi mit dem Logo seines Familienunternehmens auf. Hess aus der Schweiz seit 1795. Sein Motto lautet:
Sei es zum Alltag, sei es zum Feste, Wurst von Hess ist stets die beste.
Die treuen Kunden pilgern aus aller Welt zum Familienbetrieb, der 1795 in Bad Zwesten bei Kassel entstand und mit Hesses Vater 1929 nach Basel übersiedelte. Hess selbst ist zusammen mit seinem Kollegen Hans Schultes einer der letzten beiden Basler Metzgermeister.
Also er wie ich sind fähig, eine lebendige Kuh auf der Weide zu sehen, ihr Lebendgewicht einzuschätzen und ihr Schlachtgewicht einzusetzen, die ganze Schlachtung vorzunehmen. Wir beide können das berechnen, praktisch bis auf den letzten Franken, was da an Umsatz reinkommt von einer Kuh. Und wir sind natürlich die besten Wurstmacher, die es je gegeben hat.
Marcel Hess wurde 1988 als bisher einziger gläubiger Jude zum Abgeordneten im kantonalen Parlament von Basel-Stadt, den Großen Rat, gewählt.
Und da kam ein Journalist zu mir und fragte: Herr Hess, Sie als religiöser, traditioneller Jude, was machen Sie im Basler Großen Rat? Da habe ich ihm gesagt: Hören Sie zu, ich finde die Frage falsch am Platz. Ob ich jüdischen Glaubens bin oder christlichen Glaubens bin, das ist Privatsache. Ob Sie in die Kirche gehen am Sonntag und ich am Samstag in die Synagoge, das ist auch Privatsache. Wenn ich einmal das Gefühl habe, dass das nicht mehr nur meine Privatsache mehr ist, dann weiß ich, was ich zu tun habe.
Im Basler Parlament selbst fühlte sich Marcel Hess keinesfalls als Fremdling, wie der Journalist suggerierte.
Ich habe mir erlaubt, eine Kippa zu tragen. Nicht auf der Straße habe ich immer meinen Hut gehabt. Aber in den Saalen, in Verhandlungen, in Kommissionssitzungen habe ich immer meine kleine Kippa angehabt. Hat auch niemand gestört. Und ich habe mich auch nicht unwohl gefühlt damit.
Aber warum wanderte Marcel Hess nach Israel aus? Zum einen wurde 1990 der erste offizielle Fall des Rinderwahnsinns in der Schweiz bestätigt, der 1995 den Höhepunkt erreichte. Die koschere Metzgerei, die die ganze Produktion auf Rindfleisch aufbaute, wurde schwer getroffen. In Israel hingegen gab es die Tierseuche nicht. Zum anderen wollte Hess in der Nähe seiner Kinder sein, die in Israel studierten. Ausschlaggebend war jedoch eine internationale politische Affäre.
An einem schönen Montagmorgen, es war im Jahr 1994, Frühjahr, die Basel-Zeitung in die Hand genommen. Und dann lese ich die Schlagzeile: Der Jewish World Congress macht eine Milliardenforderung an die Banken in der Schweiz, Holocaust-Gelder. Da habe ich das meiner Frau gezeigt und habe ihr gesagt: Verstehst du, was da hinten zur Grund kommt?
Das gehe Ihnen gar nichts an, entgegnete sie. Es ginge hier um verstorbene oder ausländische Juden und Sie seien eben Schweizer. Der jüdische Weltkongress reklamierte von Schweizer Banken eine Entschädigung für das stillschweigende Einbehalten nachrichtenloser jüdischer Depot- und Kontenvermögen. Deren Besitzer waren von den Nationalsozialisten ermordet worden, aber die Schweizer Banken behielten diese Konten und versuchten nicht aktiv, die Erben ausfindig zu machen. Marcel Hess begriff sofort, was diese Affäre für ihn bedeutet.
Wir haben eine Fleischerei, wir sind bekannt für Wurstwaren. 50% unserer Kunden waren nicht jüdisch, wegen den Qualitätswurstwaren. Aber ihr gesagt dazu, das wird sich ganz schnell ändern. Warum? Jetzt geht es um Geld. Und für den durchschnittlichen Schweizer, Geld und Juden, das geht zusammen. Die christliche Klientel wird massiv zurückgehen in der Metzgerei, weil sie ein komisches Gefühl haben, der jüdische Metzgermeister Hess ist doch etwas andersartig wie wir. Und im Weinkeller importiere ich zu 80% Weine aus Israel. Und wenn der Label Palästina wäre, könnte ich den Umsatz verdoppeln. Aber weil es Israel ist, wird der Umsatz massiv zusammenbrechen.
Marcel Hesses Prophezeiung erfüllte sich. Seine bis dahin international begehrten Israel-Weine wurden ein Ladenhüter. Seine Würste zogen fast nur noch jüdische Kunden an.
Da habe ich erstmal das Gefühl gehabt, ich bin anders. Ich würde nicht sagen Antisemitismus, aber ich würde sagen, ich wurde anders betrachtet. Und das hat mich schon gestört. Ich bin ein Basler Bürger jüdischen Glaubens. Ich bin kein Jude mit einem Schweizer Pass.
An Weihnachten 1998 wanderte Hess nach Israel aus, in die Küstenstadt Netanya, nördlich von Tel Aviv. In der Nähe eröffnete er eine Wurstfabrik und ein Restaurant. Im März 2002, zum Höhepunkt der zweiten Intifada, des gewaltsamen palästinensischen Aufstandes, eröffnete er in Jerusalem, wo er inzwischen wohnte, die Familie kam später, seine neue Metzgerei. Nur wenige Stunden zuvor fand ein Selbstmordanschlag nur 100 Meter von dort statt. Seinen Schweizer Pass behielt er, ebenso wie seine Schweizer Mentalität. Marcel Hess fühlt sich mit seiner Heimat sehr verbunden.
Also was ich vermisse, ist, in den Gassen von Basel spazieren zu gehen, in den Bergen spazieren zu gehen, Kaffees zu trinken, Freunde zu treffen. Ich bleibe ein Basler. Ich werde nie in meiner Mentalität her ein Israeli sein. Was in Basel die Mentalität ausmacht, ist erstmal Humanismus. Zweitens einmal eine Offenheit.
Und Höflichkeit. Als Abschiedsgeschenk entwarf Hess für seine israelitische Gemeinde Basel einen Plan, um angesichts sinkender Mitgliederzahlen deren Zukunft zu sichern. Für seine neue Heimat Israel entwarf er einen Friedensplan, selbstverständlich nach dem Schweizer Modell.
Ich bin Optimist. Der Frieden wird kommen. Aber ich habe eine ganz klare Vorstellung. Ich habe einen Plan schriftlich niedergelegt. Jerusalem wird die Hauptstadt, und zwar ganz Jerusalem, für alle Zeiten von Israel bleiben. Es wird keinen palästinensischen Staat geben. Ich sehe, geprägt von meiner Schweizer Mentalität, dass es einen palästinensischen Kanton in Jordanien geben wird, mit einer Kantonsregierung, Kantonsparlament. Gaza wird gezwungenermaßen in Ägypten integriert als Kanton Gaza. Ich sehe eine Schweizer Lösung.
Entschied der 21-jährige Alex Elson aus Zürich, nicht länger an die Mauern seiner geordneten Umgebung zu stoßen und stattdessen seine linksprogressiven Ideale zu verwirklichen in einem Kibbutz. Der drahtige, großgewachsene Mann erzählt genüsslich von den alten Zeiten. Seine Jugendrevolte hatte ganz wenig mit Judentum zu tun und wurde hart bestraft.
Ich habe sogar schwarz auf weiß, weil meine Entscheidung, nach Israel zu gehen, hat zu meiner Enterbung geführt. Gegen großen Widerstand meiner Eltern bin ich gegangen. Meine Eltern waren strikt dagegen, weil sie gesagt haben, du hast keine gute Ausbildung bekommen in der Schweiz, um damit Orangen pflücken zu gehen.
Die Elsons lebten seit 4 Generationen in der Schweiz und ein Großvater kämpfte für die Alpenrepublik in 2 Weltkriegen. Die Sanktionen der Eltern zwangen Alex, der erste israelische Soldat in der Familie zu werden. Denn nur so konnte er anschließend ein Stipendium zum Studium erhalten. Bald überwog die Sorge um den Sohn, Handys und Internet gab es damals nicht, und bald kamen die Eltern zu Besuch. Im Kibbutz Magen in der nordwestlichen Negev-Wüste wachsen zwar keine Orangen, aber den Sozialismus kann man auch mit Kartoffeln, Karotten und Weizen verwirklichen.
Gegensätze ziehen immer an. Ein Schweizer, wenn er in Urlaub fährt, ist das Wichtigste meistens Meer. Ja? Weil das haben sie nicht zu Hause. Sie sind auch immer fasziniert von weiten, großen, flachen Landschaften, also Holland oder Meckpom oder so, das finden Schweizer auch immer ganz toll. Logisch, zu Hause hat man Berge und Schnee. dieser weite, weite Horizont, das war für mich nicht nur geografisch, das war für mich irgendwie auch spirituell, ja, weit, weit in die Weite sehen.
Diese freie Bahn im Kibbutz hatte einen weiteren Reiz für den Mitteleuropäer. Nur 5 Kilometer weiter beginnt der Gazastreifen.
Gerade vielleicht für einen Schweizer Junge war es ja sogar wie exotisch, weil logischerweise war es auch im Gazastreifen damals anders als auf der israelischen Seite. Ja, dieser geordnete, schöne, kibbutzweiße Häuschen, rote Ziegeldächer und dann fährt man 20 Minuten und ist plötzlich im Orient und sieht Eselskarren und verschleierte Frauen und Kamele. Das war Else Lasker Schüler. Die Reise nach Jerusalem, das war orientalisch. Und das hatte durchaus seinen Reiz. Das war spannend in dem Sinne. Und es war frei.
Denn der Zaun um den Gazastreifen war damals, Mitte der 80er Jahre, ein verlotterter, rostiger Draht. Und die Reservesoldaten standen an der Straße und am Grenzübergang und schauten den vorbeifahrenden Autos gelangweilt zu. Die Hamas existierte noch nicht und Palästinenser kannte Alex Elson aus dem Kibbutz, wo sie arbeiteten.
Es klingt heute absurd. Es war wunderschön. Also gerade auch für einen Schweizer. Ja? Man fährt nach der Arbeit mal schnell eine halbe Stunde und man ist am Sandstrand und da ist das Wellenrauschen und da sind so ein bisschen Fischerboote. Was kann man da so sagen? Es waren schöne Nachmittage im Sommer.
Bei den Palästinensern kauften Alex Elson und seine Freunde Eis am Stiel und Wassermelonen. Dieser Lifestyle passte auch politisch ins Weltbild des Absolventen der sozialistisch-zionistischen Jugendbewegung Hashomer Hatzair.
Gerade als Schweizer erstaunt es mich manchmal, ich treffe ja auch Schweizer in Israel, wenn die so radikal sind, nationalistisch, weil das widerspricht ja eigentlich dem schweizerischen Selbstverständnis. Von wir sind multikulturell, wir haben ein Land aus verschiedenen Kulturen, Sprachgesellschaften, die da zusammenleben und einen gemeinsamen Staat haben. Und mit dem Verständnis kam ich ja auch. Also ich sah überhaupt keinen Grund ein, wieso Juden und Palästinenser nicht gleichberechtigt in einem Staat leben können.
Der Geschichtsstudent Alex Elson arbeitete in den Semesterferien in der Schweiz, sodass er in Israel genug Zeit hatte, sich für die Verständigung zwischen jüdischen und arabischen Jugendlichen zu engagieren. Kann das Schweizer Modell der Kantone das Land befrieden, sodass Israelis und Palästinenser in verschiedenen Kantonen leben würden?
Man vergisst, dass es in der Schweiz ein jahrhundertlanger, zäher, mühseliger, blutiger Prozess war, bis sich die Schweiz zu dem durchgerauft hat, was sie heute ist. Mit einem letzten Bürgerkrieg noch im 19. Jahrhundert. Man vergisst auch, dass es der Wiener Kongress war, den Schweizern den Staat nur gewährt hat, wenn die Schweizer sich verpflichten, nun endlich mal die Klappe zu halten und sich aus allem rauszuhalten und brav neutral zu sein. Das, was die Schweizer heute stolz sind, dass sie neutral sind, das wurde ihnen regelrecht aufgezwungen gegen ihren Willen. Also über was für ein Schweizer Vorbild sprechen wir denn da genau?
Alex Elson zog nach Israel nicht, weil er das Land für perfekt hielt, sondern trotz seiner Kritik an der Besatzungspolitik.
Ich kam mit einem großen Bewusstsein über Besetzung und Besatzung. Das wurde mir gerade eben von jüdischer Seite meistens vorgehalten. So im Sinne, was willst du denn dort eigentlich? Du bist ja eh dagegen. Und ich gesagt habe, ja, ich bin dagegen und wenn man es ändern will, muss man hin. Weil nur wenn man dort ist, kann man es ändern.
Hast du was geändert?
Ja, mich selber, ja.
Karin Bloch, eine modische Frau mit neugierigen Augen und einer schwarzen Mähne, kommt extra von Netanya nach Tel Aviv, eine 30-Kilometer Fahrt. Sie spricht vom Doppelleben in der Schweiz. Trotz des beruflichen Erfolgs als Kunsttherapeutin und des Engagements in der Jugendbewegung und später im Schweizer-Israelitischen Gemeindebund, klaffte in diesem Lebensabschnitt eine Lücke.
Ich habe da in der Schweiz gearbeitet, in meinem schweizerisch-jüdischen Mischgefühl. Weil ich denke, was mich immer wieder ein bisschen aufgerührt hat in der Schweiz, ein bisschen bewegt hat, ist die Unklarheit, wo gehöre ich wirklich hin. Ich hatte Freunde, ich habe gut gearbeitet und irgendetwas hat irgendwo immer in mir ein Gefühl einer Lücke hinterlassen. Ich bin mit einer Lücke durchs Leben gegangen.
Zu Hause erhielt sie eine patriotische Erziehung. Die jüdische Identität war im Privaten sehr präsent, nicht aber so sehr in der Öffentlichkeit.
Das heißt, dass wir als Kinder schon verspürt haben, dass wir gute Schweizer sein sollen. Das heißt natürlich auch, man benimmt sich anständig, man sollte nicht auffallen. Man soll seine Sache gut machen. Wir haben sehr die Schweizer Traditionen gepflegt. Wir sind an den Sechseleutenmarsch gegangen. Wir haben 1. August gefeiert. Wir haben sehr viel geografische Kenntnisse uns angeeignet, weil wir sehr oft wandern gegangen sind am Sonntag.
Karin Bloch war in jeder Schulklasse stets die einzige Jüdin. Weil man zu Hause die jüdischen Feiertage beging, stand sie manchmal vor gewaltigen Problemen.
Ich denke, eines der stärksten Eindrücke, die ich hatte, das ist, dass wir einen Wandertag hatten an einem Yom Kippur. Und wir sind mit der Schulklasse einen Berg hochgewandert und ich habe weder gegessen noch getrunken, weil ich diesen Tag einhalten wollte, wie wir es von zu Hause her gewohnt waren.
Bereits nach der Lehrerausbildung 1979 wollte Karin Bloch in einen Kibbutz gehen. Aber sie bekam sofort eine sehr gute Stelle und sie blieb. Nach Israel kam sie als Touristin. Später besuchte sie dort ihren Bruder, Alex Elson. Erst Jahre später eröffnete sich für sie 2003 die Chance, ihren Jugendtraum zu realisieren, durch ihren neuen Lebenspartner.
Er ist auch jüdisch und hat auch in der Schweiz gearbeitet damals. Und wir wussten beide, uns fehlt etwas. Und ich denke, wir fahren mal nach Israel und probieren aus, ob es das ist, was wir meinen. Nämlich ein bisschen Israel näher zu spüren. Dann haben wir es probiert und haben entschieden, wir werden bleiben.
Dabei war das nicht die günstigste Zeit für die Blochs. Im Vorjahr 2002 erreichte die zweite Intifada ihren Höhepunkt mit 450 bei Terroranschlägen getöteten Israelis, die meisten von ihnen Zivilisten. Auch 2003 hinterließen palästinensische Selbstmordattentäter eine Blutspur in Linienbussen, Cafés und Einkaufszentren.
Die Leute haben uns eigentlich gesagt, seid ihr verrückt, jetzt herzufahren und zu bleiben? Und wir haben gesagt, ja, wir haben das entschieden, wir kommen her, ich und mein Mann. Wir sind im Sommer hergekommen und man hat nur von Attentaten gehört, die viel zu oft stattgefunden haben. Aber es war eine Entscheidung und wir stehen zu unserer Entscheidung. Wir stehen zu uns selber.
Materielle Sorgen hatte Karin dank der Pension ihres Mannes nicht. Für den Kibbutz waren sie schon zu alt. Aber den Traum, direkt am Strand zu wohnen, haben sie in der Küstenstadt Netanya verwirklicht. Aber wird das Paar sich in die israelische Gesellschaft integrieren? Die erste Hürde war die Sprache, Hebräisch.
Es hört sich so an, diese Sprache, als würde man dauernd Befehle empfangen. Sie klingt ziemlich direkt, sie klingt ziemlich herausfordernd manchmal oder auffordernd zu etwas. Und man versteht es nicht, warum spricht jetzt der so mit mir? Und die Schweizer mit ihrer langsamen, soften Sprache, möchte ich mal sagen, die nehmen es gemütlich. Und vielleicht vermisst man als erstes mal diese Gemütlichkeit. Das Langsame, das Ausgedehnte, ein bisschen zuhören können. Das war vielleicht der erste Eindruck von mir persönlich.
Die Israelis erwiesen sich dennoch als sehr zuvorkommend und hilfsbereit. Die Politik nahm Karin Bloch zur Kenntnis, aber nicht zu Herzen. Nachdem sie Hebräisch lernte, konnte sie endlich die Lücke aus ihrer Kindheit schließen.
Ich fühle mich natürlich nicht israelisch. Wie kann denn das nur sein, oder? Und gleichzeitig fühle ich mich doch wohl hier. Ich fühle mich hier zu Hause. Und seitdem ich die Sprache auch ziemlich gut verstehe, bin ich schon auch Teil dieser Gesellschaft. Doch. Gerade die Distanz, die ich zu der Schweiz bekommen habe durch das Leben hier in Israel, hat sich diese Lücke in der Schweiz eben auch aufgefüllt. Also es hat sich etwas für mich, für meinen Lebensweg beantwortet.
Vielleicht deswegen leitet die Kunsttherapeutin seit 10 Jahren ehrenamtlich den Verein Swiss Community Israel oder SCI. Die Community trifft sich gelegentlich auch in einem Kibbutz zu einem Raclette-Plausch oder einem Fondue-Geplauder. Jährlich am 1. August feiert die SCI mit Schweizern in Israel den Schweizer Nationalfeiertag.
Grüezi.
Der Laden von Micha Gross in der Diesengoffstraße im Zentrum von Tel Aviv ist eine begehrte Anlaufstelle. Nicht nur bei Schweizer Besuchern, sondern bei Touristen aus aller Welt, die sich für die Bauhausgeschichte interessieren. Das von ihm mitgegründete Bauhaus Center Tel Aviv bildet eine Plattform für Bauhausarchitektur und Design. Hier finden Ausstellungen statt, Hier werden Bücher und Kataloge verlegt, Führungen organisiert und Souvenirs verkauft. Der sanfte, freundliche Mann wuchs in Zürich auf, war aktiv in der sozialistisch-zionistischen Jugendbewegung und besuchte Israel oft.
So haben wir eigentlich doch immer eine gewisse Beziehung zu Israel gehabt. Mein Vater eben schon diese Zeit hier gelebt hat und viele seiner engsten Bekannten weiterhin hier gelebt haben und wir oft zu Besuch gekommen sind.
Aber nicht der Zionismus, sondern das Studium führte Gross um 1985 nach Israel. Er wollte dort seine Doktorarbeit zum Thema Schlaf- und Raumforschung machen. Worüber träumen die Israelis? Und die Schweizer?
Die Träume der Schweizer und die Träume der Israelis unterscheiden sich so, wie sich die Schweizer von den Israelis unterscheiden. Zum Beispiel Schweizer sind oft eher zurückhaltend, sind bescheiden, eher vielleicht introvertiert. Und wenn wir nach Israel kommen, dann sehen wir sehr extravertierte Typen, sehr selbstsichere, laute Menschen.
Ob Israelis und Schweizer auch anders träumen, hat der klinische Psychologe nicht untersucht. Wobei die Unruhe in Israel zur Schlaflosigkeit beiträgt.
Was mir hier gefällt, ist einerseits die Offenheit und die Möglichkeit, wirklich alles zu machen, mindestens für mich. Du hast wirklich deine Chancen, es ist nicht so geregelt. Aber wenn es dann nicht klappt, dann bist du auch ähnlich wie in Amerika allein. Es wird dir dann niemand helfen, also es gibt dann keine Solidarität. Also die Leute sind trotz den schwierigen Umständen sind sie eigentlich recht positiv und optimistisch, zukunftsgläubig. Und das habe ich jetzt in der Schweiz ein bisschen weniger gespürt, wo eben die wirtschaftliche Sicherheit natürlich viel größer ist als hier, sehe ich viel mehr Zurückhaltung und vielleicht auch gewisse Ängste, dass man diese Sicherheit verlieren könnte.
1994 kehrte Micha Gross endgültig nach Israel zurück, wegen der Liebe. Durch seine Frau Schlomit kam es zur gemeinsamen Gründung des Bauhaus-Centers.
Meine Frau ist Geografin und Fremdenleiterin und als unsere zweite Tochter zur Welt gekommen ist, suchte sie ein Thema, das sie nahe vom Baby machen kann. Und so sind wir zum Thema Bauhaus in Tel Aviv gekommen, weil wir hier gewohnt haben. Diese Führungen hatten so großen Erfolg und wir wurden dann gefragt, wo man noch mehr Informationen dazu bekommen kann, haben die Leute, die an den Führungen teilgenommen haben, gefragt.
Weil sich sonst niemand mit dem Thema beschäftigte, entstand im Jahr 2000 das Bauhaus Center. 2003 erkannte die UNESCO die Weiße Stadt von Tel Aviv als Weltkulturerbe an. Und seitdem ist das Center von Micha Gross ein Magnet für Touristen. Die neue Ausstellung zeigt die Geschichte des benachbarten Diesengoffplatzes, dem einzigen weltweit, der von Häusern im Bauhausstil umgeben ist. Und was ist sein Lieblingsort in Tel Aviv?
Der Diesengoffplatz.
Auf dem Weg dorthin werfe ich einen letzten Blick ins Schaufenster des Bauhaus-Centers. Rechts steht eine lebensgroße grüne Plastik des Gründers des modernen Zionismus Theodor Herzl mit einer verspiegelten Sonnenbrille. Am Ende des ersten zionistischen Kongresses in Basel 1897 fasste er das historische Treffen in seinem Tagebuch so zusammen.
In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in 5 Jahren, jedenfalls in 50, wird es jeder einsehen.
In seinem utopischen Roman Altneuland, das auf Hebräisch unter dem Titel Tel Aviv erschien, beschrieb Herzl das Leben der jüdischen Pioniere in Palästina. 1910 nannten die ersten Einwohner ihre neue Siedlung daher Tel Aviv.